SWR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. So viel ich weiß, gab es in der Antike noch keine Supermärkte. Und die ollen Griechen wussten auch nicht, was es heißt, sich zwischen 20 verschiedenen Nudelsorten entscheiden zu müssen. Und trotzdem war damals in der Antike schon ein großes Thema die Mäßigung. Wie jeder Einzelne es hinkriegen kann, nicht zum Opfer der eigenen Leidenschaften zu werden. Uns heute fällt es schwer zu glauben, dass das schon vor 2500 Jahren wirklich ein Problem gewesen sein soll, denn da gab es ja noch keine Werbung, keinen Konsumkapitalismus und keine Überflussgesellschaft. Und dennoch haben sich auch Platon und Aristoteles darüber schon einen Kopf gemacht. Also scheint das ein Menschheitsthema zu sein. Die Frage, wie kriegen wir es hin, Maß zu halten? Gehört es zum Menschen dazu, immer mehr haben zu halten und haben zu wollen und dieses Maß eben nicht halten zu können? Wie sehen Sie die Tugend der Mäßigung? Das wollen wir gerne zusammen besprechen. Sie sind eingeladen, anzurufen unter 0800 5678 und 3x5. Oder Sie schreiben flink an philo@wdr.de. Unser Gast heute Abend ist Thomas Vogel, Professor für Pädagogik in Heidelberg. Sein neues Buch handelt von der alten Tugend der Mäßigung. Guten Abend, Herr Vogel.
Ja, guten Abend, Herr Wiebicke.
Ja, lustige Vorstellung. Platon unter uns. Der Mann wäre geschockt, oder?
Da bin ich von überzeugt. Also er würde unsere Gesellschaft wahrscheinlich als wahnsinnig bezeichnen. Platon hatte ja zunächst einmal, um ihn einzuordnen, wie er mit der Mäßigung, wie er die Mäßigung sah, sie zur Kardinaltugend zugehörig bezeichnet, neben Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit. Mhm. Und Weisheit und Mäßigung gehörten bei ihm auch eng zusammen, denn also ein wahrer Freund der Weisheit, der brauchte die besondere Mäßigung oder besondere Gelassenheit bei Abwesenheit aller Gewinnsucht. Also auch damals stand schon, dass die Gewinnsucht in der Kritik, also nicht nur in der heutigen Zeit. Und man wundert sich auch bei anderen Philosophen, wie nahe ihre Erkenntnisse zu unserer heutigen Zeit passen und dass sie also Rastlosigkeit oder Profitgier damals schon geißelten. Man denkt manchmal, wenn man diese alten, antiken, 2500 Jahre alten Philosophen liest, man könnte es fast auf unsere heutige Zeit übertragen.
Ja, aber wir müssen uns mal Gedanken darüber machen, wie es sein kann, dass ausgerechnet die Mäßigung es geschafft hat, zu diesen obersten vier Tugenden mitgezählt zu werden. Das ist ja nicht selbstverständlich. Man könnte ja, wenn es jetzt darum geht, Laster zu versammeln, kann man dicke Bücher aufstellen mit lauter Begriffen für Laster. Mhm. Aber dass die Mäßigung eben unter den Tugenden ja zu den obersten Vieren gehört, warum war Platon das so wichtig?
Ja, es gehört zum Glück und zur Zufriedenheit des Menschen, dass er in seinem Leben das rechte Maß findet, dass er nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig hat, dass er selbst sich findet und das rechte Maß in seinem Leben findet. Das war eigentlich die Grundlage, um glücklich und zufrieden zu werden. Also insofern ist das ein altes Menschheitsproblem, das Philosophen ja auch immer beschäftigt hat. Wie wird der Mensch glücklich? Und Mäßigung gehörte dazu, wobei man sagen muss, in der heutigen Zeit hat ja Mäßigung nicht so diesen positiven Klang im Hinblick auf ein gelingendes Leben. Wir verbinden mit Mäßigung von der Begrifflichkeit Verzicht, Enthaltsamkeit, ja. Zügelung, alle solche Dinge, die eigentlich nicht positiv besetzt sind, zumal in einer Spaßgesellschaft, wo man also im Grunde genommen mehr Freude und nicht diese Gebote oder Verbote einhalten möchte. Man betrachtet ja Mäßigung heute leider und im Hinblick auf die antike Philosophie eigentlich auch falsch als Freiheitsbeschränkung.
Ja, aber es gibt ja noch einen anderen Einwand gegen dieses antike Denken. Wir würden heute vielleicht sagen, also was jemand als sein persönliches Glück auffasst, das wollen wir in die Hände von jedem Einzelnen legen. Und wir wollen nicht, dass Platon sagt, das ist das Glück, oder?
Das ist absolut auch im Sinne der antiken Philosophie. Wie gesagt, heute sehen wir Mäßigung oft als Freiheitsbeschränkung, dass man den Menschen etwas vorschreiben möchte, dass man ihnen etwas wegnehmen möchte. Aber die Frage ist natürlich auch, wie steht es mit der Freiheit in unserer Gesellschaft? Und da könnte vielleicht auch ein Grundgedanke der Kyniker, die eigentlich die ersten Mäßigungsphilosophen waren. Diogenes kennen wir, als er Alexander traf und Alexander der Große ihn fragte, was er sich wünsche. Da sagte er lediglich, er möge ihm aus der Sonne gehen. Die Kyniker sagten, ich besitze nicht, dass ich nicht besessen werde.
Von den Dingen, von den Waren.
Von den Dingen, ja. Dass ich also, sie bezeichneten Mäßigung als in einem Kontext, ich besitze nicht, damit ich nicht von irgendwelchen Dingen abhängig bin. Damit ich also frei bin, unabhängig bin. Und so fügt sich der Kreis zwischen Mäßigung und Freiheit, also Unabhängigkeit. Wenn ich viele Dinge besitze, auch in der heutigen Zeit kann man das ja mit Sicherheit feststellen, zu viele Dinge, die belasten mich, machen mich unfrei und
da kenne ich aber ein paar Leute, die haben sehr viele Dinge und die fühlen sich davon null belastet.
Ja, das ist ja auch so, dass es nicht ein Maß gibt, sondern es kann jeder Mensch sein Maß bestimmen. Und wenn der Mensch ein Gefühl hat, ich brauche viele Dinge, dann ist es ein gutes Recht. Dann mag es das rechte Maß für diesen Menschen sein. Das soll auch eine Mäßigungsphilosophie in der heutigen Zeit natürlich nicht vorschreiben und moralisierend mit Geboten ihm sagen, jetzt musst du aber aufhören. Nein, nein, wir müssen im Grunde nachdenken darüber oder die Menschen dahin bringen, dass sie erst einmal sich selber fragen, wie sieht mein Bedürfnis aus? Welche Dinge, Erlebnisse, Güter passen zu mir und dann sich entsprechend das gönnen oder eben sagen, nee, die 25. Hose im Kleiderschrank, die belastet mich, ich habe da mehr Qualen, die richtige dann jeden Morgen rauszufinden und ich sehe da
einen Widerspruch. Sie haben ja gesagt, bei Platon ist der Gedanke wichtig, Mäßigung heißt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
Ja.
Und jetzt haben Sie von Diogenes in der Tonne erzählt und angenommen, da würde jetzt nicht Alexander vor ihm gestanden haben, sondern Platon. Die beiden wären sich begegnet. Dann hätte doch Platon wahrscheinlich dem Diogenes gesagt, du übertreibst es mit deinem Verzicht. Du liegst hier nackt in der Tonne rum und sagst den anderen, was sie für Idioten sind, dass sie Wert auf Kleidung legen.
Ja, also man kann natürlich auch, und das ist ein Hinweis auf Epikur, man kann es auch mit der Mäßigung zu weit treiben. Also Epikur hat also dann später gesagt, man möge sich auch bei der Mäßigung mäßigen, also sich nicht überfordern. Und das ist auch in meinem Interesse oder beziehungsweise in meinem Denken, dass man also keinen Mäßigungswettbewerb heute jetzt ausruft. Wir müssen alle eventuell jetzt uns mäßigen. Es geht bei der Mäßigungsphilosophie um die Reflexion, die Reflexionskraft, um das sich selbst erkennen, die Selbsterkenntnis, ja, dass man also sich befragt und nicht im Hamsterrad immer weiter, immer mehr und im Grunde die Trugbilder, denen man folgt, gar nicht sieht.
Das soll der Weg sein, die Selbsterkenntnis. Die soll mich dahin bringen, dass ich das rechte Maß finde.
Ja.
Aber was heißt das genau? Wie stellen Sie sich diesen Prozess oder wie hat sich Platon diesen Prozess von Selbsterkenntnis vorgestellt?
Ja, also ich weiß nicht, ob Platon jetzt also, was den Weg angeht, da haben später dann also schon auch andere antike Philosophen etwas gesagt, wie der Weg dorthin führt. Ein wichtiger Hinweis ist, denke ich mal, dieses Orakel von Delphi, erkenne dich selbst, die Selbsterkenntnis. Und der zweite Teil des Orakels heißt nichts im Übermaß, also es gehört zusammen. Und der Mensch soll erst einmal sich befragen, ja, also wer bin ich? Er soll ein Selbstbild entwickeln, sich selbst erkennen, daraus seine wahren Bedürfnisse erschließen, um dann sich selbst auch zu beherrschen. Und das ist die große Botschaft, denke ich mal, die auch in unsere heutige Zeit passt.
Ja, ich nehme an, es wird einen Grund haben, warum Sie heute im 21. Jahrhundert Rückgriff nehmen auf die antike Philosophie. Also es ist heute etwas, was im Argen liegt und was Sie bedrängt.
Absolut.
Was ist es?
Absolut. Sind zwei Bereiche. Einmal der Bereich der ökologischen Krise, die wir allenthalben beobachten. Das heißt also der Klimawandel, das Insektensterben, die Überforderung der äußeren Natur, die wir in diesem Sommer mit dem Klimawandel, der sich da andeutete, schon deutlich erkennen konnten. Das ist die eine Seite. Wir übernutzen die äußere Natur. Das könnte man ja auch machen, wenn wir alle dabei glücklich werden, so nach dem Motto, Nobel geht die Welt zugrunde. Aber auf der anderen Seite beuten wir auch die psychischen Ressourcen der Menschen aus, die immer mehr mit Depressionen, mit Essstörungen, mit Burnout zu kämpfen hat. Burnout ist ja eigentlich auch ein Begriff, wo der Mensch also mit seine seelischen Ressourcen überfordert hat und dann plötzlich zusammenbricht, ähnlich wie die Natur, die äußere Natur auch irgendwo uns anzeigt, dass sie zusammenbricht, wenn wir das rechte Maß überschreiten.
Jetzt will ich Sie mal konfrontieren mit dem, was inzwischen schon gekommen ist, an philo@wdr.de. Da machen sich Menschen ähnliche Gedanken wie Sie. Und zum Beispiel Ilona Schmitz aus Bonn schreibt, nachdem ich vor inzwischen mehr als 10 Jahren eine äußerst ernüchternde Begegnung mit einem CO2-Rechner hatte, also das sind die Dinger, wo man ausrechnen kann, wie viel der eigene Lebensstil, was der für einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, aus dieser Rechnung klar hervorging, dass die Veränderungen, die für ein nachhaltiges Niveau notwendig wären, niemals von einer Partei beschlossen werden könnten, habe ich mich auf die Suche nach einem anderen Lebensstil gemacht. Das Ergebnis ist, wenn ich gewusst hätte, was dann kommt, ich hätte das niemals getan. Jetzt weiß ich, man kann nicht einfach den Lebensstil reduzieren. Es gibt nämlich viele Menschen, die das gerne haben wollen, worauf man gerade verzichtet. Was in der Konsequenz bedeutet, der Wohlstand ist dann woanders, schreibt Ilona Schmitz.
Der Wohlstand ist woanders. Naja, da würde ich dann sagen, also Frau Schmidt hat vielleicht noch nicht hinreichend tatsächlich selbst sich gefragt, welche Bedürfnisse sie anstrebt. Und auch, sie hat aber gemerkt, dass ihr Verhalten im Grunde genommen schon moralische Probleme erzeugt. Mit ihrem CO2-Fußabdruck hat sie da schon erkannt, wenn ich das mache, dann bewirkt das, wenn es alle machen würden, dass das Klima sich verändert. Also will ich.
Aber sie hat auch gesehen, dass angenommen, es würden alle machen oder es gäbe eine Politik, die das verlangt, dann wäre das so dramatisch, dass die Leute darauf keine Lust hätten.
Ja, es gibt natürlich im Hinblick auf das rechte Maß zwei oder eine Alternative. Entweder wir erkennen als Menschheit, sage ich jetzt einfach, vorausschauend, was uns die Prognosen sagen, wenn wir uns beispielsweise, es gibt eine Untersuchung des Meteorologischen Instituts Hamburg, die haben festgestellt, wenn wir uns nicht mäßigen, ja, dann werden wir im Jahre 2100 5 Grad Erderwärmung haben. Die Polarkappen wären abgeschmolzen und die Niederschläge pro Jahr wären regelmäßig halbiert. Das sind Prognosen. Wir können als Menschheit jetzt sagen, wir mäßigen uns im vorausschauend. Meine Befürchtung.
Und vor allem kollektiv.
Kollektiv. Und unterstützen eine Politik der Mäßigung. Oder wir müssen es leidlich erfahren nach dem Motto, das gebrannte Kind scheut das Feuer.
Ja, ja, aber schon sind wir in den herrschenden Widersprüchen mittendrin, würde ich behaupten, Herr Vogel. Denn am Anfang hatten Sie ja gesagt, das, was Sie jetzt Philosophie der Mäßigung nennen und was dann einen freundlichen Grundton hat, das soll irgendwie anders klingen als Verzicht, Askese, als etwas, was einem Vergnügen im Leben raubt.
Also, wenn es Vergnügen raubt, dann sollte man sich nicht mäßigen.
Aha.
Nein, also es geht tatsächlich um eine Kultivierung der Lust. Also, wir können da auch nochmal auf Epikur zurückgreifen, der von einer Lustökonomie sprach und davon ausging, der Mensch.
Lustökonomie, super.
Ja, der Mensch meide körperlichen Schmerz und seelische Aufregung. Das seien eigentlich seine einzigen Ziele im Leben und die müsse er. Oder wolle er erreichen? Also Freiheit von körperlichem Schmerz und von seelischer Aufregung. Und um das zu erreichen, so Epikur, benötige man Mäßigung, also das rechte Maß. Und ich denke da, dieses Rezept oder dieses, ich würde sagen mal, die Philosophie macht Denkangebote für ein gelingendes Leben. Dieses Denkangebot würde in diese Zeit, in unsere Zeit sehr gut passen. Wenn man überlegt, beispielsweise, ich hatte eben vielleicht noch nicht ganz ausgeführt, wie arg auch die seelischen Krankheiten schon unsere Gesellschaft belasten. Was mich sehr erschreckt hat, seit in den 25 Jahren von 1991 bis 2016 haben sich die verschriebenen Tagesdosen von Antidepressiva von 200 Millionen auf fast 1500 Millionen Tagesdosen gesteigert, also um 700%. Und da denke ich mal, kann eine Philosophie der Mäßigung oder eine Therapie der Mäßigung, könnte man dann schon fast sagen, helfen.
Ich hänge noch an dem Begriff, den Sie vorhin verwandt haben, von Epikur. Was war das? Glücksökonomie?
Nee, Lust.
Lustökonomie. Lustökonomie.
Ja.
Dann stelle ich mir vor, dass ich dann so Bilanzbücher aufschreibe. Also wie viel Lust und Unlust ein Tag für mich gebracht hat. Was ist mit Ökonomie dann gemeint?
Wirtschaften. Ja, also es ist sicherlich die Frage, die dort reflektiert werden muss, was ist zu viel und was ist zu wenig? Ja, es ist ja bei Mäßigung nicht gesagt, dass es einfach immer nur mit Verzicht, Enthaltsamkeit zu tun hat, sondern es geht um das Richtige, um das rechte Maß, das jeder Mensch bestimmen soll.
Heinrich Maiworm aus Olpe schreibt an philo@wdr.de. Übrigens, wir können auch telefonieren miteinander, falls Sie mögen. 0800 567 83 mal die 5. Also Heinrich Maiworm schreibt, politisch ist der Zeitpunkt, an dem wir uns noch mäßigen konnten, vermutlich schon vorbei. China ist auf dem Weg, führende Wirtschaftsmacht zu werden. 500 Millionen seiner Bürger gehören angeblich schon zum Mittelstand. Weitere Länder werden folgen. Unsere Almosen brauchen sie nicht mehr. Und da die Welt Wohlstand auf unserem Niveau für alle nicht hergibt und den daraus entstehenden Müll nicht aushält, wird unser Wohlstand sinken müssen. Nicht, weil wir uns mäßigen, sondern weil wir nicht verhindern können, dass sie sich ihren Anteil vom Kuchen nehmen, schreibt Heinrich Maiwurm.
Ja, das ist die
ungemütliche Variante.
Da müsste ich nochmal auf die beiden Alternativen zurückkommen. Entweder wir wissen vorausschauend einmal, was auf uns zukommt, wenn wir weiter unsere Umwelt schädigen. Nun ist es ganz klar, also wir haben, sagen wir mal so, die letzten Jahrhunderte im Wohlstand, den Wohlstand, das Wachstum kultiviert. Wir sind diejenigen, die natürlich auch in der heutigen Zeit sich eigentlich zurücknehmen müssen. Wir können also Entwicklungsländern, wenn wir diese globale Perspektive mal einnehmen, nicht sagen, halt stopp, also ihr dürft nicht mehr, denn dadurch geht die Welt zugrunde. Das wird sehr schwierig. Das also im Globalen zu diskutieren, ist eine sehr schwierige Sache. Es gibt, das muss man auch ganz offen sagen, viele Philosophen auch und Denker, die das Streben des Menschen nach mehr, das Streben nach Luxus, nach kostspieligeren Lebensformen als eine Grundausstattung des Menschen bezeichnen. Mhm. Und die Frage, ob der Mensch das sich mäßigen kann, die ist nicht entschieden. Die
Frage, das wäre dann ungefähr so, als ob man dem Hund sagt, willst du nicht Vegetarier werden?
Ja, ja, könnte man sagen. Wenn's stimmt, wenn es tatsächlich nicht zur Grundausstattung gehört, des Menschen gehört, sich mäßigen zu können, wir immer mehr nach kostspieligeren Lebensformen streben, dann werden wir so Prognosen schwere, schmerzhafte Erfahrungen in Zukunft machen. Denn man muss ja überlegen, wir haben heute ganz andere technische und Möglichkeiten, um die Welt zu verändern, um sie, ja, was die Produktion, die Effizienz der Produktion angeht, sind die technischen Möglichkeiten heute so groß. Der Technikphilosoph Günther Anders hat mal gesagt, also wir werfen weiter, als wir sehen können. Und der hat uns dazu aufgefordert, zu antizipieren, dass wir also unser Tun mit unserer Moral in Einklang bringen. Und dafür brauchen
wir. Wir können nicht absehen, was die Folgen unseres Handelns sind. Das meint das, ne?
Das meinte er.
Wir werfen weiter, als wir sehen können.
Ja, und das hat er schon in den 50er Jahren so gesehen. Das Problem ist, dass wir heute vor der Situation stehen, dass wir uns wir müssen einen Lebensstil finden, in Hinblick auf eine weltweite, globale Situation, die eigentlich nicht eintreten soll. Hans Jonas hat gesagt, wir streben heute nicht mehr nach dem Guten, summum bonum, sondern wir müssen danach streben, das Schlechte zu vermeiden, zu verhindern. Das ist also eigentlich
Also es ist eine anspruchsvolle Denkübung,
ja.
Und es müsste eine kollektive Leistung sein.
Ja.
Und es gibt, gute Gründe, erstmal skeptisch zu sein, ob die Menschheit das hinbekommt, oder? So verstehe ich das, was Sie sagen.
Das sehe ich auch so. Ich bin nicht unbedingt zuversichtlich, dass die Menschheit das hinbekommt, sich kollektiv zu mäßigen. Wie gesagt, es gibt zu viele Denker, und die schon ihre Skepsis angemeldet, ihre Zweifel angemeldet haben, dass der Mensch sich eben nicht mäßigen kann und unser ganzes ökonomisches System, der Homo economicus, das Bild baut darauf aus, dass die Bedürfnisse des Menschen unbegrenzt sind, und er arbeitet ja auch daran, diese unbegrenzten Bedürfnisse immer wieder zu befriedigen.
Also dann müssen wir doch schon mal als Aufgabe formulieren für alle Leute, die Ökonomie studieren, dass sie im ersten Semester erstmal Platon lesen und über Mäßigung etwas erfahren. Als
Kardinal vorschlagen.
Willi Holtschlag schreibt, was ist der Mensch? Säugetier plus. Ja, was nur? Wir sind oft Genuss, Trieb und Macht gesteuert, und oft frage ich mich, was mich und uns als Menschen auszeichnet. Es ist gerade die Überwindung meiner Triebe und Lüste, eben meine Fähigkeit dazu, mich entscheiden zu können, meinen Wünschen den Blick auf das große Ganze entgegenzusetzen und Maß zu halten. Maß halten und Fasten, wie und was auch immer, hilft dabei, sich als Mensch zu fühlen und Mensch zu sein. Sich gegen sich entscheiden zu können, hilft dabei, sich vom bloßen Säugetier abzugrenzen, ist der Vorschlag von Willi Holtschlag.
Ja, da liegt er ganz dicht bei Aristoteles, denn Aristoteles bezeichnete die Unmäßigkeit als eine Eigenschaft, die uns nicht als Menschen zukommt, die Unmäßigkeit, sondern insofern wir Tiere seien. Also der er rückte die Unmäßigkeit in die Richtung eines animalischen Triebs, die Unmäßigkeit. Und der Mensch, so ging er davon aus, sei vernunftbegabt, und wer Vernunft anwendet, der finde auch immer das rechte Maß.
Ja, vielleicht ist der Mensch das Tier, das tagsüber vernünftig ist und nachts heimlich an den Kühlschrank geht.
Ja, könnte sein.
Gertrud Heimeshoff meldet sich am Telefon aus Velp unter 0800 5678 und 3x5. Frau Heimeshoff, guten Abend.
Guten Abend, Herr Wiebeke. Ich komme jetzt etwas lebenspraktischer. Ich habe nämlich für mich versucht, die Mäßigung auf eine Formel zu bringen.
Oh.
Ich frage mich beim Haben wollen, brauche ich das wirklich oder möchte ich es nur haben? Und dann wird mir wenigstens bewusst, wie wenig ich eigentlich brauche, und damit fällt mir Mäßigung dann leichter.
Und das heißt, Sie gehen immer mit der Formel in der Hosentasche einkaufen?
Nee, nicht wirklich. Nein, das nicht. Aber doch so als Grundlage, wirklich Grundhaltung. Und ich mache die Erfahrung, dass mich das dann auch zufriedener macht.
Ja.
Dass ich weiß, leiste mir jetzt was, was ich eigentlich nicht wirklich brauche, aber über was ich mich freue.
Könnten Sie aber noch mal einen Moment uns etwas darüber verraten, was Sie hinter diesem Haben wollen vermuten? Was ist das eigentlich?
Ganz lebenspraktisch, wenn ich einkaufen gehe durch einen Supermarkt und da ist da die schöne Schokolade und da ist irgendein guter Wein oder was Leckeres, und ich packe mir 3 Wurstsorten in den Wagen.
Ja.
Und da bremse ich mich und denke, nein, eigentlich kann ich ja jetzt am Wochenende nur den Schinken auf mein Brötchen essen. Ich muss nicht noch Wurst und Käse und haben.
Da bremsen Sie sich, und kurz bevor Sie das Wort ergriffen haben, haben wir ja über Mensch und Tier gesprochen. Dann könnte das ja eigentlich heißen, da bremsen Sie das Tier in sich.
Ja. So, ich empfinde das nicht so stark. Nicht, aber das Tier in mir, das wären ja so die wirklichen Bedürfnisse. Ein Tier frisst ja auch nicht mehr, wenn es satt ist.
Gut gekontert. Frau Heimeshoff, ich höre bei Ihnen raus, Sie sind der Überzeugung, Menschen können sich mäßigen.
Ja.
Dann danke ich für den Anruf.
Gerne.
Schönen Abend für noch. Sie. Noch eine Mail, und dann hören wir ein bisschen Musik. Und zwar schreibt Veronika Escher, aus dem Rhein-Sieg-Kreis an philo@wdr.de. Der Schlemmer spricht, und zwar ist das, zitiert sie Hildegard von Bingen aus dem Buch der Lebensverdienste. Der Schlemmer spricht, Gott hat alles geschaffen. Warum also sollte ich es mir an irgendetwas fehlen lassen? Ich wäre ja verrückt, wenn ich vor all den schönen Dingen nicht meiner Lust folgen wollte, zumal auch Gott will, dass der Mensch für sein leibliches Wohl Sorge trage. Die Enthaltsamkeit antwortet, kein Mensch würde seine Zither so schlagen, dass ihre Saiten springen. Sind nämlich ihre Saiten einmal gesprungen, was bliebe dann noch von ihrem Klang? Gar nichts. Du stopfst deinen Bauch so voll, du Schlemmer, dass deine Adern beinahe platzen und sich in Krämpfen winden. Wo ist da noch eine Spur vom süßen Ton der Weisheit, die Gott dem Menschen verlieh? Also soweit das Zitat von Hildegard von Bingen. Und dann kommentiert Veronika Escher, wenn ich die Aufgaben sehe, die wir heute bewältigen müssen, damit unser Planet ein Ort des Lebens bleibt, geht dies, glaube ich, nur mit der Bereitschaft zum Verzicht. Es kann sein, dass dann eine Leere in uns entsteht, die uns wieder eine Spur vom süßen Ton der Weisheit vernehmen lässt. Was machen wir denn jetzt damit, Herr Vogel?
Ja, das sind sehr richtige Gedanken. Also der Verzicht wird auch das Leben, wenn wir Mäßigung recht verstehen und sie recht betreiben, glücklicher und zufriedener machen. Und es ist auch das, was Frau Heimeshoff sagte mit ihrer Formel, ist ja ein Akt der Reflexion. Frau Heimeshoff hatte sich auf ihre Bedürfnisse hinterfragt und hatte dann festgestellt, dass sie bestimmte Dinge dann doch nicht braucht, sondern sie wollte sie nur haben, aber sie brauchte sie nicht. Und deswegen hat sie dann gesagt, also es gibt Dinge, die ich tatsächlich und wirklich brauche, und andere, da spielen andere Motive eine Rolle. Und deswegen, wenn ich mir darüber im Klaren bin und wir dieser Formel alle folgen würden und tatsächlich die wahren Motive unserer Triebbefriedigung und unserer Bedürfnisbefriedigung nachgehen, auf einer höheren Reflexionsstufe, vielleicht gelingt es uns dann tatsächlich, das Ganze ein wenig stärker umzukehren. Und ja, als Sammelbewegung, will ich mal sagen, oder als Sammelbewegung etwas zu verändern.
Also, kann der Mensch sich mäßigen? Was halten Sie von diesen Ideen zu einer Philosophie der Mäßigung? Wenn Sie mögen, rufen Sie noch an 0800 5678 und 3x5 oder philo@wdr.de. Hier ist das Philosophische Radio in WDR 5 und diese Sendung geht auch bald wieder auf Tour durch Nordrhein-Westfalen. Ich will das an dieser Stelle schon mal ankündigen, damit Sie das vielleicht in Ihrem Kalender vermerken können. Es geht um die letzte Woche im November, also ich glaube Montag, den 27. geht es dann los mit folgenden Stationen. Montags in Düsseldorf, dienstags in Aachen, mittwochs in Herne, donnerstags in Münster und freitags in Bonn. Die Tour des Philosophischen Radios. Wäre schön, wenn Sie dabei wären. Die Informationen dazu wird es sehr bald auch auf wdr5.de geben. Und dann sehen wir uns vielleicht bei dieser Gelegenheit. Heute ist zu Gast im Philosophischen Radio Thomas Vogel. Wir sprechen über Mäßigung. Und gerade ist gekommen an philo@wdr.de von Jörg Artmann. Zu Beginn der Sendung wurde auf den scheinbaren Widerspruch von Mäßigung und menschlicher Freiheit eingegangen. Goethe hat dazu schön formuliert in seinem Gedicht zum Verhältnis von Natur und Kunst: Wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Die Mäßigung schafft so gesehen, meint Jörg Artmann, erst die Voraussetzung für menschliche Freiheit. Interessanter Gedanke, oder? Was notieren Sie gerade, Herr Vogel?
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Mhm. Dem würde ich so zustimmen. Wer kann dem Goethe schon widersprechen? Das ist der Mensch, der tatsächlich das geleistet hat, dass er sich selbst analysiert hat, seine Bedürfnisse herausgearbeitet hat, die Selbsterkenntnis gefunden hat und dadurch die Beherrschung findet. Und in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das ist auch sehr wichtig im Hinblick auf das Nachdenken. Alles, was mit Maßlosigkeit zusammenhängt, man hatte in der Antike gesagt, das vertreibt das Nachdenken. Unmäßigkeit und Vernunft passen nicht zusammen. Und ein weiser Mensch, der muss schon maßvoll sein, der bedarf der mäßigen Gelassenheit. Denn wenn er irgendwelchen Trieben folgt oder irgendwelchen Bedürfnissen, dann kann er nicht richtig nachdenken. Dann kommt der Logismus, der Logos zu kurz. Das heißt also, man kann nur dann zu einer Meisterschaft in allen Bereichen erst gelangen, wenn man das rechte Maß bestimmt hat für sich.
Aber das ist ja vielleicht diese paar Zeilen von Goethe. Vielleicht ist das so eine Tür, die man heute aufmachen könnte, ja, und die nicht so gesehen wird, wenn die Diskussionen immer darum kreisen, wie schrecklich jetzt Verzicht ist, ja, wenn ich mir bestimmte Dinge nicht mehr einfach aus dem Regal nehmen kann. Aber dass man dadurch ausgerechnet durch Beschränkung Freiheit gewinnen soll, ja, das ist doch ein Knaller eigentlich.
Das sehe ich genauso. Das ist auch meine Intention, die ich also die ganze Zeit verfolge. Unserer Kultur ein philosophisches Angebot mit einer Tugend zu machen, wo sie erkennt, dass das nicht wie im deutschen Sprachraum mit Verzicht, mit Enthaltsamkeit, mit Zügelung, so wie es auch lange Jahrhunderte die Kirche mit Geboten und Verboten den Menschen eingeredet hat. Enthaltsamkeit enthaltsam sollte man leben. Hat nichts mit der Mäßigungsphilosophie zu tun und das zeigt sich auch. Goethe hat sicherlich sich auch mit antiken Philosophen auseinandergesetzt und hat daraus auch diesen Schluss gezogen, die Freiheit tatsächlich in der im rechten Maß liegt. Das heißt also in der Bestimmung seiner eigenen Triebe und Bedürfnisse.
Ja, ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal einen anderen Namen ins Spiel zu bringen, der auch bei Ihnen in Ihrem Buch auftaucht. Sartre nämlich, Philosoph der Freiheit, kann man sagen.
Ja.
Der hat jetzt sich wahrscheinlich nicht auf Goethe bezogen, aber was ist der Zugang, warum taucht Sartre nun ausgerechnet in Ihren Gedanken zur Mäßigung auf?
Ja, ich habe ihn in einem Kapitel rezipiert, will ich mal sagen, wo es halt darum ging, ob der Mensch überhaupt sich mäßigen kann. Und habe ich verschiedene Theorien, also Evolutionstheorie, Anthropologie, Philosophie, Ökonomie analysiert und unter anderem auch halt die, in der Anthropologie erstmal Gehlen, Scheler und die nicht von nicht Gehlen von der Nichtfestgestelltheit des Menschen sprach und Sartre formulierte das anders, der Mensch sei sogar dazu verurteilt, frei zu sein. Mhm. Und das war eine Formulierung, das ist ein Urteil, frei zu sein, würden wir heute erstmal zucken, ein Urteil frei zu sein, also ein Gerichtsurteil.
Ja, weil ich es vergeigen kann.
Ja, das kann
weil
man
ich selber verantwortlich bin.
Das kann man vergeigen. Und zwar, das ist jetzt meine Sicht auf diese Aussage von Sartre, die Verurteilung frei zu sein bedeutet natürlich auch, wir müssen eine Ordnung uns selber immer wieder bauen. Mhm. Der Mensch, jeder Mensch, der neu auf die Erde kommt, muss in irgendeiner Form sich zurechtfinden, sein Leben einrichten. Und dabei, denke ich, kann ihm helfen, dass er reflektiert,
sich selber Form geben, sich selber Gesetze geben.
Erstmal sein Selbstbild. Wer bin ich? Und ein Selbstbild entwickeln, das ist sehr wichtig. Selbsterkenntnis, hatten wir ja schon drüber gesprochen, um darauf aufzubauen, dann halt die Selbstbeherrschung zu erlangen.
Mhm. Wo Sie jetzt gerade erzählt haben, dass Sie dann die ganzen Autoren aus der Anthropologie studiert haben, die wissen wollten, was ist der Mensch, um rauszufinden, kann der Mensch sich überhaupt mäßigen? Da kam jetzt eine Lektüre nicht vor und dazu gibt's eine Frage, gerade reingekommen von Thorsten Schneider, der wissen will, wie würden Sie zu dem Thema die Relevanz von Erich Frommes Alternative haben oder sein einordnen?
Erich Fromm habe ich schon auch arg rezipiert, und zwar in seiner Gesellschaftskritik.
Hatten wir jetzt heute Abend noch nicht.
Deswegen. Hatten wir heute Abend noch nicht, ja. Genau, ja. Nein, also Erich Fromm ist natürlich derjenige, der genau auch diese Gratwanderung haben oder sein haben. Ja, und die, er hat ja also verschiedene kritische Perspektiven auf unsere Kultur genommen und hat gesagt, also dass der Mensch also in entfremdeten Verhältnissen lebt und dadurch auch nicht zu sich selber finden kann. Er folgt Trugbildern, er bildet einen Marketingcharakter aus, sagte Erich Fromm. Er entwickle.
Da wusste er noch nichts über soziale Netzwerke, wo man sich selber ständig vermarktet.
Ja, doch.
Um nach außen ein gutes Bild abzugeben.
Ich finde schon, das ist also durchaus auch bei Fromm einzuordnen, dass man da den Marketingcharakter verortet. Und er hatte auch festgestellt, der Mensch sei erkrankt, das hat er allerdings in der Analyse von der Biografie von Hitler festgestellt, zur Nekrophilie, zur Liebe am Toten. Also an dem, man kann es noch ein bisschen anders erklären, das würde sonst vielleicht ein bisschen zu weit führen. Der Mensch möchte am liebsten in der Welt nur noch sich selbst begegnen. Und das heißt, er möchte alles kontrollieren, er möchte eine Welt vor sich haben, die er selbst gemacht hat und selbst kontrolliert hat. Und da steht natürlich die Natur im Widerspruch, denn wenn wir alle die Welt erstmal fertig machen, dann haben wir natürlich auch unsere eigenen Lebensgrundlagen soweit zerstört.
Also jedenfalls heißt jetzt bezogen auf Thorsten Schneiders Frage, haben oder sein, berühmter Bestseller von Erich Fromm, ein paar Jahrzehnte alt, ist eine Definitiv interessante Lektüre, wenn man sich über Mäßigung informieren möchte.
Absolut, würde ich empfehlen, ja.
Horst Ohnland schreibt, fast alle Weltreligionen sind konsumkritisch im weitesten Sinne. Diese Überzeugung führt geradewegs zum Fasten und damit zur Askese. Fasten bezieht sich nicht allein auf die Eindämmung der Schlemmereien eines genussvollen, luxuriösen Lebens. Fasten bedeutet auch, die Stille der Natur und das eigene Schweigen zu erfahren. Stille ist das Fasten des Geistes. Im Altertum war aus Gang und Gäbe die Enthaltsamkeit in verschiedener Hinsicht zu exerzieren, um geistige Höchstleistungen zu vollbringen. Warum sollte nicht auch in unserer Zeit diese Handhabung wieder dazu führen, sich in seinem Verhalten zu mäßigen, fragt Horst Ohnland.
Ja, also Fasten reinigt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Es ist allerdings so, da würde ich eine kleine Einschränkung machen. Dieses Fasten, wo man wirklich null zu sich nimmt, also nur Wasser, Gemüse, Brühe und solche Dinge, das ist sehr anstrengend und erfordert auch von manchen Menschen zu viel an psychischer Stärke. Also jetzt sage ich mal, was ich selber mache. Ich mache Intervallfasten. Das ist eine Form, wo man den Tag aufteilt, 16-8. Acht Stunden darf man essen. Und acht Stunden darf man essen, 16 Stunden nicht essen, nichts zu sich nehmen. Und das führt auch zu einem gesünderen Schlaf, zu mehr Erholung und reinigt, so würde ich dann auch sagen, den Körper und den Geist. Also Fasten ist also durchaus eine gute Übung. Askese, um auf diesen Begriff nochmal zurückzukommen, verbinden wir in unserer Kultur auch immer nur mit Verzicht eigentlich.
Das ist negativ besetzt, ja, bei manchen jedenfalls.
Ja. Dabei heißt Askese von der griechischen Wortbedeutung her üben.
Ja.
Und es ist also so, bei Epikur war die Askese eine Übung, um die Lebenskunst der Mäßigung zu erreichen. Also es ist so, Epikur war nicht der Auffassung, das sei uns von Natur her gegeben, sondern man müsse die Mäßigung erlernen. Und Askese war also die Übung, um die Lebenskunst der Mäßigung letztendlich zu erlangen. Und insofern brauchen wir auch wieder die Askese im Sinne von Übung, nicht im Sinne von Verzicht, Enthaltsamkeit und diese ganzen verstaubten negativen Begriffe, tatsächlich das auch zu erlernen.
Gut, aber jetzt sind wir an einem interessanten Punkt, den wir unbedingt noch besprechen müssen. Nein, ich verschiebe das noch einen Moment, weil gerade Volker Schlegel in Bonn am Telefon ist. Und dann komme ich aber darauf zurück. Aber vielleicht wollen wir ja das Gleiche, Herr Schlegel. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihr Punkt?
Also mein Punkt ist, dass die Neurologen heute mehrheitlich der Meinung sind, dass der Mensch eben, anders als die griechischen Philosophen gedacht haben, keinen freien Willen hat, weil er durch viele Dinge beeinflusst wird. Mir geht es jetzt aber darum, dass es deshalb umso stärker eine Aufgabe unserer Eliten wäre, sowohl in der Politik als auch bei Forschungsinstituten, bei der Lehre an der Uni etc., der Bevölkerung klarzumachen, dass wir nicht ständig dem Fetisch Wachstum hinterherlaufen sollten, sondern dass wir ein herrliches Leben haben könnten, auch ohne Wachstum. Ich habe, als ich Botschafter in Singapur war, schon vor 10 Jahren an einem Seminar teilgenommen, wo eben überlegt wurde, wie kann Wohlstand ohne Wachstum gewährleistet werden. Und ich vermisse in der heutigen Diskussion, in Deutschland, in Europa und so weiter, dass dieser Gesichtspunkt stärker in den Vordergrund gestellt wird. Denn dann könnten wir viele Probleme, die wir heute haben, vermeiden.
Ja gut, das ist ja in der Diagnose vielleicht richtig, aber die kollektive Ratlosigkeit auch unter Ökonomen ist doch weit verbreitet. Und auch in Singapur weiß man nicht, wie der Laden weiter brummen soll, wenn man nicht auf dieses Modell Wachstum setzt.
Nee, das ist jetzt ein Seminar gewesen von Leuten aus aller Welt. Sinnigerweise saß neben mir der Partner von Warren Buffett. Und wenn der sich dafür interessiert, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen.
Also der Spekulant für die Leute, die das nicht so im Wirtschaftsteil verfolgen, was der Mann macht.
Einer der reichsten Leute. Aber es ging im Grunde nicht darum, dann politisches Rezept zu kriegen, sondern einfach darüber nachzudenken, wie wir, und da kommen wir zu dem Thema Mäßigung und Verzicht, auch ohne Wachstum weiter, wenn wir das, was wir haben, besser und richtig verteilen würden, trotzdem sehr gut leben könnten. Und wenn ich sehe, wie die Weltbevölkerung sich entwickelt, dann ist es fast schon zu spät, darüber nachzudenken. Und deshalb habe ich mich gemeldet, weil ich diesen Gedanken noch mal in die Debatte bringen wollte.
Der ist total wichtig und irgendwie müssen wir da auch mal einen Haken dran machen, dass wir das hier mal diskutieren. Also was gibt es in der Ökonomie heute für Überlegungen, ein Modell zu entwickeln, was nicht auf Wachstum geradezu lebensnotwendig angewiesen ist? Herr Schlegel, danke für Ihren Anruf.
Uniform, dass ich hoffe, dass Ihre Sendung dazu beiträgt, dass auch in Deutschland über diesen Punkt vielleicht häufiger und intensiver gesprochen
wird. Naja, wir können ja nur zusammen darüber nachdenken, ist ja klar. Danke für Ihren Beitrag. Und jetzt der letzte Punkt, der nochmal wichtig ist, weil ich hatte am Anfang gesagt, Herr Vogel, Sie kommen eigentlich aus dem Bereich Bildung. Sie sind Pädagogikprofessor. Und gerade waren wir an dem Punkt zu sagen, und das hat in der antiken Philosophie schon eine Rolle gespielt, kann man eigentlich das sich Mäßigen erlernen? Und ich glaube, die Idee war, dass ich das mit mir selber mache, aber dass das nicht unbedingt, dass mich nicht jemand darin unterrichtet, oder? Das ist ein wichtiger Unterschied.
Es ist schwer zu unterrichten, das will ich mal vorweg schicken. Aber ich habe auch in Anschluss an den Telefonanrufer, da fiel mir ein, ja, der Mensch ist schon sehr stark geprägt. Er wächst in eine Kultur hinein, die ihn erst einmal sozialisatorisch so weiterprägt. Unsere Kinder schauen Werbung, nehmen alles auf, erst einmal unbewusst. Und jetzt komme ich mit Bildung. Ich habe da eine schöne Kurzformel von Peter Bieri im Kopf. Bildung ist Aufwachen. Das heißt also, hat damit zu tun, dass ich mir bewusst bin, in welchen Zwängen ich mich gesellschaftlich befinde, welchen Botschaften und Prägungen ich in meinem bisherigen Leben folge und dann wieder kommen wir zum Orakel von Delphi, zur Selbsterkenntnis komme. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen schönen Begriff eines kritischen Bildungsphilosophen, Heinz-Joachim Heidorn, der hat gesagt, Bildung sei Liquidation von Macht. Das heißt also, dass ich also die Mächte, die auf mich einwirken,
die mich fremdbestimmen,
die Zwänge, die ich mir aber auch teilweise ja sogar selber auflade, dass die durch Bildung liquidiert werden. Und was braucht Schule, um jetzt in diese Richtung zu gehen? Ja, eigentlich braucht sie mehr Muße. Wir wissen ja, Schule, der Begriff kommt von Muße. Ursprünglich hat Schule aber heute leider nichts mehr mit zu tun. Das heißt also, freie Zeit bräuchte Schule, um tatsächlich auch den Menschen und den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit da zu geben, über sich selbst nachzudenken, sich selbst zu finden.
Aber ich bin ja froh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, wir brauchen eine Fachmäßigung.
Nein.
Denn sonst wäre da schon wieder dieser Zeigefinger drin, ne?
Nein.
Also es sind die anderen, die mir aufzeigen, was das Richtige ist. Aber ich habe es doch, glaube ich, richtig verstanden, dass man das eigentlich als einen Prozess vor allem von Selbsterkenntnis, aber auch Einübung betreiben muss.
Ja, Bildung ist nur dann wahre Bildung, wenn sie Selbstbildung ist. Das heißt also, der Mensch soll ja dahin geführt werden, dass er sich selbst bildet. Ja, und von daher.
Ein bisschen ein anderer Bildungsbegriff als der im Moment.
Ja, natürlich.
Konjunktur.
Der ist ökonomisch sehr stark determiniert. Und was wir in Schule heute machen, ist im Grunde genommen die Kinder und Jugendlichen schon auf den Arbeitsmarkt hin vorzubereiten. Und es läuft wenn ich das mal mit meiner Mäßigung abgleiche, natürlich in genau die entgegengesetzte Richtung.
Also, erste Mäßigung darauf bezogen, was in den Schulen gelehrt werden soll. Mäßigung heißt auch das Buch von Thomas Vogel, was wir von einer alten Tugend lernen können. Und erschienen ist es im Verlag Ökom. Ich danke Ihnen sehr für diesen Abend, Herr Vogel.
Ich danke Ihnen, Herr Wiebeke.
Diese Sendung gibt es natürlich wie gewohnt zum Nachhören auf wdr5.de. Und da können Sie auch das Philosophische Radio als Podcast abonnieren, falls Sie sicher sein wollen, nichts zu verpassen. Und dann nochmal die herzliche Einladung, das Philosophische Radio demnächst auf Tour durch Nordrhein-Westfalen in der Woche vom 26. bis 30. November. Düsseldorf, Aachen, Herne, Münster und Bonn werden die Stationen sein, aber das können Sie alles in Ruhe demnächst nachlesen auf wdr5.de oder tagsüber bei der Hotline anrufen. Nächsten Freitag sprechen wir über Thomas Hobbes, dessen berühmtester Satz lautet ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Sind wir von Natur aus Egoisten? Haben wir eine Wolfsnatur? Schreiben Sie an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören, grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.